Love Your Job. Berufliche Beratung für alle Frauen mit den Zweien von der Kontaktstelle.
Hallo, wir sind wieder da, die zwei von der Kontaktstelle. Und wir, das sind
Britta und
Ulrike.
Herzlich willkommen auch dieses Mal zu Folge 7. In Folge 7 schließen wir an Folge 6 einfach mal an nochmal. Wer jetzt nicht reingehört hat, gar nicht schlimm. Ihr habt einen Teil versäumt, selbstverständlich. Es ging um Gaps, um Lücken. Und da fangen wir jetzt einfach nochmal an. Es geht aber im Lauf von Folge 7 nachher vor allem um das Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf und sonstigen Verpflichtungen, sage ich jetzt mal so. Ne?
Oder?
Ja. Gut. Nochmal zurückblickend auf die Gaps. Da hatten wir euch in Folge 6 vorgestellt, diverse Gender Gaps zusammengetragen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Also das kann man auch nochmal nachlesen. Wir hatten es vom Pension Gap, Pay Gap, Digital Gap in der letzten Folge. Was wir noch nicht erwähnt hatten letztes Mal, ist zum Beispiel aber auch der Gender Data Gap. Ulrike, schon einen Satz vorweg. Worum geht es beim Data Gap?
Beim Data Gap, dass es unter Daten von Frauen und Männern unterschiedlich aufgenommen werden.
Beispiel Covid, ne? Also es meldeten nur 60 von 193 Ländern der WHO unterschiedliche Daten nach Geschlecht und Alter, ne? Also das wird quasi alle gleich behandelt und das wirkt sich natürlich auf ganz viele Aspekte aus, ja? Beispiel Medizin.
Genau, da ist es ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man Daten nur in Anführungszeichen bei Männern erhebt, kann man lässt dann und die dann überträgt auch auf Frauen, dann gibt es einfach Verzerrungen und ein Thema, das jetzt immer mehr auch in der Presse ist, dass zum Beispiel auch Herzinfarkte bei Männern und Frauen sich unterschiedlich zeigen.
Auch Schlaganfälle?
Schlaganfälle ganz unterschiedlich und da muss man eben drauf eingehen oder auch Medikamente unterschiedlich wirken.
Und ich denke auch Diabetes.
Auch das, also ganz so breites, breit genau. Gefächert. Das Gleiche oder vergleichbar ist ja auch das Thema Kinder. Auch ein Gap, dass da viele Studien oder zu wenig Studien gibt, die dann auch explizit untersuchen, wie wirkt es bei Kindern. Mhm. Also es lässt sich nicht übertragen, sowohl geschlechtsspezifisch wie auch altersabhängig. Und da eben zu schauen, für welche Geschlechtsgruppe werden da Untersuchungen durchgeführt und was lässt sich daraus schließen, was so eine Therapie zum Beispiel angeht.
So ein anderes gängiges Beispiel sind ja, glaube ich, auch diese Crash-Test-Dummies, die für diese Unfalltests hergenommen werden. Das ist immer so ein Prototyp, ich glaube männlich 80 Kilo oder so, ja. Aber was ist mit der Frau, die nur 55 Kilo wiegt, die fliegt doch rein logisch schon mal anders durchs Fenster bei einem Vollaufprall wie ein Mann mit 80 Kilo. Ja, also da gibt es einfach auch viel zu wenig Daten und eben auch viel zu wenig Umsetzung nachher in der Praxis. Für mich ein Beispiel, aber auch ganz praktisch, wir sind hier ja über die VHS angegliedert, Erwachsenenbildung. Für alle Leute sind Tische und Stühle gleich groß, wo ich immer denke, tatsächlich echt schwierig. Ja,
ja,
ja. Es sind so Kleinigkeiten, höhenverstellbare Tische und Stühle sind halt unüblich, aber es ist ja in der Schule auch so, ja. Also auch bei den Siebtklässlern, da gibt es halt Lulatsche mit 1,90 Meter und kleine Mädels mit 1,30 Meter und die sitzen auf den gleichen Möbeln.
Zwei Köpfe größer oder kleiner, gell?
Ja. Also es ist jetzt nicht wirklich der Data Gap, aber dieses Pauschalieren, es ist tatsächlich oft kontraproduktiv und verursacht nachher Haltungsschäden. Also da haben wir dann wieder das, ja.
Also die unterschiedlichen Geschlechter gleichermaßen zu berücksichtigen, jetzt nicht nur im medizinischen Bereich, sondern gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich, das im Blick zu behalten. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Auftrag auch noch.
Genau, beim Erfassen von Daten und Erstellen von Statistiken und so weiter. Genau, also das war so das eine. Und den anderen Gap, den wir letztes Mal noch als Cliffhanger so beendet hatten, ist der Gender Care Gap, also wenn es ums Betreuen und Pflegen geht von Familienangehörigen. Da haben wir ja zum einen natürlich die Erziehungsphase mit den eigenen Kindern, aber tatsächlich kommt ja oftmals diese Phase noch ein zweites Mal, nämlich wenn Schwiegereltern oder die eigenen Eltern pflegebedürftig oder halt zumindest fürsorgebedürftig werden, so nenne ich es mal.
Ja, und es geht dann nicht nur um diese Sorge von Fürsorge für Kinder und Eltern, Schwiegereltern. Es geht auch um sämtliche Arbeiten im Haushalt und Garten, also nicht nur Pflege und Betreuung. ehrenamtliches Engagement oder auch unbezahlte Hilfen für andere Haushalte. Also auch da gibt es einen großen Unterschied. Also der Gender Care Gap zeigt eben den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit, also Care, aufbringen. Und da gibt es Zahlen, die, ja, da heißt es, es entspricht im Durchschnitt täglich 87 Minuten mehr, die die Frauen aufwenden. Das klingt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel.
Naja, das sind jeden Tag eineinhalb Stunden,
genau,
und das Montag bis Sonntag, jeden Tag des Jahres. Da kommt ordentlich was zusammen, wo Frauen tatsächlich mehr messbare Arbeit leisten als Männer.
Und das, ja, das genau, das muss man sich mal so unbezahlt auf der Zunge zergehen lassen. Mein Eindruck war eher, dass es sogar noch irgendwie gut gerechnet ist, weil ich habe den Eindruck, was ich so beobachte, also ganz persönlicher Eindruck, dass es noch wesentlich mehr ist. Und das gilt natürlich für Paare hier. Mhm. Und wenn man da mal auch bedenkt, wie viele Alleinerziehende, hauptsächlich Mütter, es gibt auch alleinerziehende Väter, selbstverständlich, aber nicht so viel wie alleinerziehende Mütter. Und was das dann da bedeutet, diese, wo man sich so gar nichts aufteilen kann.
Ja, da kommt man natürlich deutlich über die 1,5 Stunden pro Tag.
Ja, klar. Ja. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Arbeitszeit oder beziehungsweise Vollzeittätigkeit oder Teilzeittätigkeit und. Mhm. Also da gibt es auch noch viel zu tun. Und was wir so hören, auch in den Beratungen, gibt es auch nochmal so ein regionales Gefälle. Ich möchte jetzt nicht Stadt-Land sagen direkt, aber schon zum Teil auch, dass da einfach, je nachdem, was da erwartet wird auch, wie die Erwartungshaltung ist, welche Rolle ich als Mutter, als Frau zu erfüllen habe oder welche Rolle auch Väter nicht einnehmen dürfen. Und da tut sich ja zum Glück was, also dass Väter auch nicht mehr belächelt werden oder nicht mehr so häufig belächelt werden, wenn sie tatsächlich mehr machen, einen Kinderwagen schieben und sich um die Kinder kümmern oder auch in Elternzeit gehen. Und das ist so ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, so diese Vereinbarkeit Familie und Beruf. Also was wollen die Paare jeweils und oder Männer und Frauen jeweils und wie stehen da die Unternehmen da? Was können die anbieten? Mhm. Und da verändert sich was, von der Generation Z mal ganz zu schweigen. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf. Aber bevor ich jetzt dazu sehr abschweife.
Nö, du schweifst ja gar nicht ab. Du hast jetzt schon perfekt übergeleitet selber zu unserem Kernthema Vereinbarkeit, Familie, Beruf plus X, was auch immer das ist, Ehrenamt oder ich lasse es mal so stehen. Du hast ja ein bisschen was vorbereitet, das ist dein Leidenschaftsthema, Ulrike, du kämpfst auf allen Ebenen für mehr Vereinbarkeit, hast jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Erzähl uns.
Ja, mir ist es ein großes Anliegen. Ich bin ja auch noch freiberuflich tätig und habe da einen Lehrauftrag zum Beispiel an der Hochschule und habe die Möglichkeit und das Glück, mich dann auch mit jungen Menschen zu unterhalten, die kurz vor ihrem Abschluss sind, also da so einen ganzen Tagesworkshop zu machen. Und da ist es für mich ein wichtiges Thema und für die Teilnehmenden auch, auch zu sehen, ihr seid gut ausgebildete junge Frauen, Akademikerinnen und ihr habt gewisse Lebenspläne. Und wie sieht es denn da aus? Und Tatsache ist einfach, dass viele gut ausgebildete Frauen dem Arbeitsmarkt gar nicht so zur Verfügung stehen. Also wesentlich mehr Frauen als Männer nach wie vor. Und da zu schauen, was kann man denn machen? Also Familienplanung und trotzdem einen guten Job zu machen. Mhm. Und das zur Vereinbarkeit Familie und Beruf ist ein Riesenthema auch für Unternehmen. Da gibt es ja auch Zertifikate, Siegel. Was bietet ein Unternehmen, um das auch gut zu ermöglichen, dass ich also Familienzeit nutzen kann und trotzdem guten Anschluss habe an den Arbeitsplatz, auch bald wieder zurückkommen kann? Und wie sieht es denn so aus Sicht der ArbeitnehmerInnen aus? Zum Glück finde ich, ich bin ja ein bisschen älter, also in meiner Jugend, meiner Familienplanungszeit, da war das noch nicht so gang und gäbe, dass Männer auch in Elternzeit gegangen sind. Das war da sehr, sehr, sehr selten. Aber die meisten Männer heutzutage würden gerne ihre Arbeitszeit reduzieren. Also und auch nicht nur diese 2 Monate Elternzeit nehmen, sondern auch länger dann reduzieren. Und viele Frauen würden gerne aufstocken, eben gerade auch nicht nur die, auch gerade
Teilzeitfalle,
die gut ausgebildeten. Und Fakt ist auch, jede zweite Frau kann ihren Lebensunterhalt nicht mehr selbst bestreiten. Und das finde ich schon erschreckend. Das sind aktuelle Zahlen. Ja, aus Sicht der ArbeitnehmerInnen eben hätten sowohl Männer wie Frauen gerne ein bisschen Teilzeit, also Männer gerne reduzieren, Frauen gerne aufstocken, um dann Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ne?
Vielleicht nur ein Satz zwischendurch. Tatsächlich leider erfahre ich immer wieder, dass manche denken, Teilzeit heißt automatisch 50%. Das stimmt nicht. Also Teilzeit ist alles zwischen Minijob und Vollzeit. Vielleicht nur so als Anmerkung. Das kann sein, 20 Stunden die Woche, kann aber auch, keine Ahnung, 17 Stunden oder 33 Stunden die Woche bedeuten. Teilzeit ist sehr variabel. Wir beraten in Richtung vollzeitnahe Beschäftigung. Ja, also das war so sehr pauschal an dieser Stelle kurz noch eingeschoben.
Ja, finde ich auch wichtig, weil ja, in den Köpfen ist dann eher so halbtags.
Gell? Genau,
ja. Genau. Ja, Vereinbarkeit Familie und Beruf, so was haben denn ArbeitgeberInnen davon? Also ich weiß gar nicht, ob wir das mal gebracht hatten. So ein Beispiel, da hatten wir ein Unternehmen beraten, die gesagt haben, wir haben hauptsächlich junge Frauen. Und wenn die alle mehr oder weniger gleichzeitig in die Familienplanung gehen, da bricht es uns das Genick. Mhm. Und sie kamen tatsächlich zu uns, haben sich beraten lassen und hatten den Vorteil, dass sie ein neues Gebäude gebaut haben und haben dann da auch einen Kinderbetreuungsbereich oder einen Raum umfunktioniert als Kinderbetreuungsbereich und ganz tolle Ideen auch gehabt, die Patenschaft. Also wenn ich in Elternzeit gehe, mein Kind bekomme, dann habe ich AnsprechpartnerInnen im Unternehmen, die mich auf dem Laufenden halten. Ich komme da auch mal vorbei, habe die Möglichkeit oder werde eingeladen, mal mit meinem Kind vorbeizukommen, gucken, was läuft gerade so und habe dann die Möglichkeit, auch schrittweise mit geringem Teilzeitanteil wieder einzusteigen und mein Kind auch dort betreuen zu lassen.
Also Halteprogramm sagt man da ja manchmal auch dazu. Ja. Ne? So, also wie halte ich denn diese Frauen meinem Unternehmen treu? Ich lade die natürlich immer noch zum Betriebsausflug ein. Vielleicht trifft man sich auch mal zum Show fix. Und sie kann sich ja auch nur für diese 2 Stunden online zuschalten. Allein das hilft ja, in der Denke des Unternehmens zu bleiben. Es sind oft so Kleinigkeiten. Und ich glaube, viele Frauen wollen das. Man muss ihnen nur diese Chance bieten.
Ja, und da eben die Möglichkeit bieten, dass es auch ohne allzu großen Kraftakt möglich ist.
Genau,
ne? Und das Gleiche gilt ja natürlich auch für Männer, gell? Die dann sich entscheiden, in die längere Elternzeit zu nehmen. Ja, der Vorteil für ArbeitgeberInnen, und es wird ja auch immer wichtiger, ist eben interessant zu sein, gell? Als gut qualifizierte Arbeitskraft, egal ob Mann oder Frau, gucke ich natürlich, was bieten die Unternehmen. Und wenn die ein gutes Konzept haben für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da sind wir wieder bei der Generation Z, dann sind sie auf jeden Fall wesentlich interessanter als die anderen.
Attraktiv, ja.
Ja. Aber Politik und Gesellschaft sind auf jeden Fall noch gefragt. Ein großes Thema ist ja adäquate Kinderbetreuungsangebote.
Riesenthema oder Dilemma schon fast. Als Thema kann man es gar nicht mehr bezeichnen. Ein Riesendilemma bei uns, ne?
Ja. Und da, da können wir nachher nochmal näher drauf eingehen, ne? Denke ich doch. Anreize schaffen, also Elterngeld verlängern zum Beispiel, wenn Väter länger beim Kind bleiben. Auch solche Anreize sind ja eine politische Aufgabe. Auch Abschaffung steuerlicher Vorteile für Alleinverdiener. Dieses Ehegattensplitting oder auch in Anführungszeichen Strafsteuer für Zweitverdienerinnen.
Mhm. Das Steuerklassen aufteilen, ne?
Ja, das ist einfach
3
ein Unding,
und 5,
ne?
Und so Sachen, ja.
Da muss noch viel passieren. Und die Gesellschaft an sich, da müsste man auch gucken, dass diese betonierten Rollenbilder, dass die aufgebrochen werden. Also Hausarbeit, Kinderbetreuung gleich Frauensache. Und da hören wir auch manchmal.
Wir putzen doch besser, weil wir kleinere Hände haben, oder wie war das Argument?
Ja, sowas. Oder wir haben da auch. Wir wollen ja auch mal ein paar Bücher vorstellen. Da gibt es auch das tolle Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Und da kommen da auch so Sätze wie, ja, meine Frau hat halt einfach ein anderes Sauberkeitsverständnis als ich oder sowas. Und denke, ja, okay. Da kommen wir vielleicht mal in einer anderen Folge näher drauf. Die sind auch klasse zu lesen.
Ja.
Oder erschreckend, aber auch lustig.
Ja, beides, genau.
Ja, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Ich möchte euch was vorstellen. Und zwar eine Broschüre, die ich ganz toll fand, die so 4 Vereinbarkeitsmodelle vorstellt. Also wie schafft man das, Familie und Beruf auch als Paar unter einen Hut zu bringen.
Wirklich umzusetzen, ne?
Umzusetzen, genau, ja. Weil so die Geburt des ersten Kindes ist häufig so ein Scheideweg für Karriereverläufe, vor allem bei den Müttern. Nach wie vor vor allem bei den Müttern. Und ein ganz treffender Spruch, den zitiere ich immer wieder gerne, ist, als modernes Paar in den Kreissaal und als traditionelles wieder heraus. Ich möchte euch gern diese vier Aushandlungs- oder Vereinbarkeitsmodelle vorstellen in aller Kürze. Und wer Interesse hat, schreibt uns einfach an. Und dann schicke ich gerne das PDF zu. Stammt nicht von mir. Das ist heißt Plan aushandeln, machen wir es fair, unser Leben mit Job und Familie. Das ist vom Netzwerk Westfalen-Lippe. Da habe ich mir das rauskopiert und fand es klasse. Also ich möchte auch vorweg sagen, das ist mir wichtig, das ist, finde ich, egal für welches Modell man sich entscheidet, auch ein ganz traditionelles hat seine Berechtigung. Das sind private Entscheidungen. Wobei ich es natürlich schade finde, wenn man gut ausgebildet ist und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. Aber auch wenn man entscheidet, einer von beiden bleibt ganz bei den Kindern zu Hause, dann ist es mir trotzdem ein persönliches Anliegen zu sagen, hey, guckt trotzdem drauf, wie ihr für eure Rente sorgt.
Mhm. Ja, da braucht es eine faire Lösung, genau.
Und das Vereinbarkeitsmodell 1 ist so das semi-traditionelle Modell, wo eben, meistens sind es die Frauen, zu Hause bleiben bei den Kindern und der Mann, der vielleicht sowieso schon mehr verdient, für das Einkommen sorgt. Und da zu schauen, worauf verzichte ich denn? Also Frauen verzichten eher auf die Erwerbsarbeit und Männer verzichten da eher auf Freizeit, soziale Kontakte. Auch zu schauen, das finde ich auch so eine Kulturfrage, wie hoch wird denn die Arbeit geschätzt? Da fällt mir ein, diese tollen Torten der Wahrheit von Katja Berlin. Mhm. Da gibt's doch dieses, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Frauen, die nur Karriere haben, Frauen, die nur Kinder haben, Frauen, die Karriere und Kind haben, Frauen, die weder noch, oder war das
ja,
da? Also
ja,
egal, genau. Egal eigentlich.
Sie können es eh nicht richtig machen.
Man macht es nicht richtig.
Ja.
Und das ist auch was, was wir in unseren Beratungen immer wieder hören. Ne? Ich muss mich permanent rechtfertigen für das, was ich mache.
Für jede Entscheidung, genau.
Und auch, wie ist die Wertschätzung von unbezahlter Familienarbeit, eben Care-Arbeit?
Mhm.
Wie ist da die Wertschätzung in der Gesellschaft? Dieses, das ist doch klar, dass die Wohnung sauber ist, dass das Kind gut angezogen ist, dass der Kuchen selbst gebacken ist und. Also wie wird das tatsächlich geschätzt? Eine mögliche Folge von so einem semi-traditionellen oder traditionellen Modell könnte auch sein, dass es so ein Machtgefälle gibt.
Mhm.
Also auch diese finanzielle Abhängigkeit. Und da geht es eben darum, wie verhandeln wir das vorher?
Mhm.
Was zahlt derjenige, der mehr verdient oder der überhaupt verdient, für an mich, dass es nicht nur das Haushaltsgeld ist, so hast du es in der letzten Folge
genau.
Auch genannt. Und auch in die Rentenkasse, damit auch, wenn man mal bedenkt, 40 von 100 Ehen, also 40% aller Ehen werden geschieden und meistens stehen die Frauen dann schlechter da.
Ein Mann ist keine Altersvorsorge, hat
ein
man
Mann,
auch schon.
Auch wieder, ja, Buchtitel,
ja.
Auch ein klasse Buch. Und ein Ehevertrag haben nur 3-5% aller Ehen. Und da denkt man bei Ehevertrag, ja, das ist vielleicht wichtig, wenn einer jetzt eine große Firma hat, die er reinbringt oder sowas.
Viel Vermögen
hat oder sowas.
Ja.
Nein, das gilt auch, wenn beide gleich viel verdienen.
Mhm.
Auch dann gilt es, wenn man vereinbart, okay, jetzt wollen wir ja, dass es uns beiden gut geht und ich möchte gern, dass es dir auch gut geht. Und dann zu schauen, ja, wie machen wir das, wenn die Ehe scheitert?
Mhm.
Was zahle ich dann oder bis dahin? Damit es auch diese Rentenlücke weiterhin gibt. Also Frauen haben dann auch eine wesentlich höhere Hürde beim Wiedereinstieg. Das ist ja bei uns auch immer wieder Thema in den Beratungen. Und verdienen dann auch meistens weniger, sind dann nicht so gut qualifiziert. Die haben einfach eine Karrierelücke.
Knick,
also,
ja.
Knick. Also das Verzichtsmodell in Zahlen, wie gesagt, 40 Scheidungen pro 100 Ehen. Und Teilzeit immer noch häufiger bei Frauen als bei Männern. Und auch die Elternzeit ist in der Regel länger bei Frauen als bei Männern. Also diese typischen 2 Monate, die Männer nehmen. Und noch nicht so viele, die auch mehr Elternzeit nehmen.
Zu wenig. Also es nehmen ja immer mehr Männer Elternzeit, das grundsätzlich schon, aber halt sehr wenige länger als diese 2 Monate. Ne?
Mhm. Anderes Vereinbarungsmodell wäre zum Beispiel das Steigerungsmodell. Mit nach dem Motto, da geht noch mehr, Fokus auf Arbeit und auf Kind. Da ist die Gefahr natürlich groß, dass man sich einfach völlig übernimmt.
Mhm.
weiter Karriere macht und Kinder gut betreut haben möchte und da zu kurz kommt. Und wir hatten es letztes Mal ja auch von den Karten, zum Beispiel auch dieses, wann ist es genug und die Ruhezeit, und wo du auch nochmal gesagt hast, so dieses sich auch mal Zeit nehmen, rausnehmen, sich erholen, das kommt bei diesem Steigerungsmodell oft zu kurz. Also dieser Perfektionismus oder perfektionistische Gedanke, ich möchte meine Karriere weiter vorantreiben, voll im Beruf bleiben, Kinder betreuen. Im besten Fall hat man so viel Geld und so viel Betreuungsmöglichkeiten, dass es gut läuft. Aber
oder man sich Dienstleistungen dann eben zukauft, wie eine Reinigungskraft, die einmal in der Woche kommt und den Haushalt irgendwie wuppt, oder ich gebe die Wäsche weg. Aber das sind ja auch, ne, hat auch immer Vor- und Nachteile. Ich mache dafür ja dann andere abhängig wieder von meinem Job und so weiter. Das ist, ja, muss man alles hart diskutieren, keine Frage. Aber die Kernfrage, die für mich dahinter steckt, ist eher, muss der Kuchen denn dann wirklich noch selbst gebacken sein, oder gibt es da nicht andere Alternativen? Also da kann ich ja dann auch sagen, wo fängt Perfektionismus an und wo darf er einfach mal enden? Ja. Und ganz ehrlich, 80% sind immer noch ein Haufen.
Ja, und ich finde diese 80% Regelung finde ich immer klasse. Also zu gucken, ja, wo reicht es?
Genau.
Also wenn du als Hirnchirurgin arbeitest, dann sind 80% definitiv zu wenig, aber in den meisten Berufen und in den meisten Familien reicht es ja auch.
Gell? Genau.
Oder so ein Satz von Renate Schmidt, den finde ich immer toll, dieser alten SPDlerin, die mal gesagt hat, bei uns muss man nicht vom Boden essen können, wir haben auch einen Tisch.
Genau.
Ja, klasse.
Super.
Also das wäre so dieses Steigerungsmodell, da geht noch mehr, und die Gefahr eben, dass man sich da völlig überfordert. Das andere ist ein Teilungsmodell, egalitär familienbezogenes Modell, wo beide Partner vollzeitnah Teilzeit arbeiten und die Priorität liegt auf der Familie und Kompromisse für beide PartnerInnen, was die Karriere betrifft. Und da muss man aber auch genau klären, auch wieder zu gucken, wie verteilen wir die Aufgaben? Mhm.
Ja, da müssen natürlich auch echt die Arbeitgeber mitmachen und zu sagen, es ist für uns völlig in Ordnung, wenn der Vater reduziert auf 70% oder 80%. Er hat trotzdem noch seine Aufgaben weiterhin, bekommt vielleicht dafür eine Assistenz zugeteilt, wie auch immer, ne, das Unternehmen das lösen kann. Da müssen schon alle mitwirken. Aber vielleicht an der Stelle finde ich auch wichtig, für welchen Zeitraum wollen wir denn das haben? Ne? Also ist das jetzt mal für ein Jahr oder ist das mal für die nächsten 5 Jahre auch angedacht, dass sich das Paar darüber nochmal Gedanken macht, wie lange wollen wir das aufrechterhalten?
Und es fordert ja auch so ein permanentes neues Aushandeln, dass man sich zusammensetzt, genau, wieder drüber spricht, und es schleift sich ja so schnell was ein. Ne? Und da auch offen zu bleiben und sich so kritischen Diskussionen auch zu stellen.
Unbedingt.
Ne? Ist sicherlich anstrengend, denke ich mir. Man braucht den Mut auch zum Hinterfragen von gängigen Rollenmodellen. Das ist leider immer noch so. Und solche Geschlechterklischees. Gell? Aber ich sehe, beobachte so, dass sich da schon einiges auch bewegt.
Es bewegt sich, ja, genau.
Ja, es bewegt sich. Gell? Wenn sich was bewegt, dann ruckelt es manchmal verhakt es auch so ein bisschen. Aber es verändert sich was, das finde ich schön.
Muss auch, ne? Also ganz klar, es ist auch sehr wenig Bewegung oder zu wenig. Aber der Anfang ist gemacht und es ist aber auch noch Luft nach oben. Wir unterstützen da gern auch nochmal Unternehmen in der Beratung, was denn da alles möglich ist. Wir müssen immer beide Seiten eben betrachten. Ja.
Und da auch wieder dieses Netzwerken, so eins einer unserer Lieblingsbegriffe, auch zu schauen, welche Beispiele können wir denn auch nennen, wenn jemand ein Unternehmen an uns rantritt, was ja immer wieder der Fall ist, und dann zu beraten zu können, zu sagen, ja, setzen Sie sich doch mal mit denen und denen in Verbindung und schauen Sie, tauschen Sie sich mal aus, was ist bei Ihnen möglich. Ne? Das sind ja ganz individuelle Lösungsansätze. Also dieses dritte Teilungsmodell, egalitär familienbezogene Modell, tatsächlich wünschen sich das 60% aller Paare, aber nur 6% leben es auch.
Mhm.
Die meisten sind so im Bereich der AkademikerInnen, aber diese leben es am seltensten.
Ja, schade eigentlich.
Ja, das ist eigentlich total schade.
Eigentlich das logische Modell, wenn man mich fragen würde, aber ja, Umsetzung schwierig, ich merke schon.
Ja, und dann das vierte Modell, das sogenannte Lebensphasenmodell, also welche Wünsche und Bedürfnisse habe ich in meiner aktuellen Lebensphase, das braucht dann nochmal mehr Austausch, immer wieder hinterfragen, immer wieder gucken, wo sind wir denn, Standortbestimmungen. Im Idealfall ist es so ein VIP-Modell, also wenn die Bedürfnisse von Eltern und Kindern, die verändern sich ja immer wieder in je nach Lebensphase. Das ist ja, ja, kennen wir ja alle, auch wenn man keine eigenen Kinder hat, kann man sich das vorstellen. Ein Baby braucht andere, hat andere Bedürfnisse als jetzt Schulgänger, Schulkind oder dann auch Teenager. Das verändert sich ja, ne? Und welche mittel- und langfristigen Perspektiven haben wir denn? Was wünschen wir uns? Und wann müssen wir immer wieder diese Phasen neu diskutieren und gucken, wo ist jetzt der Bedarf? Wie sieht's aus? Ja, das finde ich, für mich persönlich klingt das wirklich toll, aber es hat halt auch, ja, es ist ein anstrengendes Modell, sicherlich auch. Die Gefahr ist einfach groß, dass sich so ein Status quo verfestigt, so ein Gewohnheitsrecht. Mhm. Oder wenn man sagt, ja, jetzt hast du gerade mal so einen Karriereschritt und dann komme ich dran. Das kann man ja schön alles im Voraus besprechen. Wenn es dann soweit ist, dass dann sagt, ja, du, aber jetzt habe ich gerade so einen guten Lauf. Wenn ich jetzt hier aufhöre oder zurücktrete, dann schaffe ich den nächsten Karriereschritt nicht. Oder da steht gerade eine Beförderung an, die möchte ich wirklich nicht versemmeln, verpassen. Genau, ja, nicht einfach. Gell?
Nee, nee. Mhm.
Ja, so eine Wippe, also dieses WIP-Modell klingt toll, aber so eine Wippe muss auch wieder, immer wieder ins Gleichgewicht kommen, sonst gibt's halt, ist die Gefahr groß, dass es so einen Rückfall gibt in traditionelle Rollenmuster. Also Lösungsansatz wäre da eben langfristig planen und immer wieder bewusst Entscheidungen treffen und Zugeständnisse auch nur dann machen, wenn sie für mich passen.
Mhm.
Also keine falschen Zugeständnisse und immer wieder nachjustieren, ne, und neu aushalten, handeln. Also 4 Modelle, entweder das traditionelle oder semi-traditionelle Modell oder das Steigerungsmodell, es geht beides, Arbeit und Kind, Teilungsmodell, wir treten beide beruflich etwas zurück und sorgen gemeinsam für die Care-Arbeit. Oder dieses Lebensphasenmodell, dieses WIP-Modell, mal bist du dran, mal bin ich dran. Das sind verschiedene Vorschläge. Und sicherlich gibt es da Überschneidungen. Aber ich finde sie ganz klasse, um sich das mal so auf der, ja, so vor Augen zu führen. Was ist denn möglich?
Ja, ich denke, man kann die Modelle ja auch nicht klar trennen, weil das echte Leben ist ja immer anders als der Plan, den man sich macht. Aber nochmal diese Gedanken alle mitzunehmen, wo wäre denn Aushandel, Basis, worüber reden wir, wann reden wir und vor allem, lass uns drüber reden. Also tatsächlich, glaube ich, ist es so ganz viel Vermeidungstaktik, weil Harmoniebedürftigkeit in diesen Beziehungen ja auch, ne? Also ich glaube, das gehört ja noch dazu, so. Die Bedürfnisse werden ja auch nicht alle immer klar angesprochen und vielleicht muss man da auch mehr Mut zeigen und sagen, nee, also wir sind beide Eltern dieser Kinder und wir müssen beide dann auch schauen, dass wir eine gute Lösung finden für alle in dieser Familie, ja. Und ja, aber ich glaube, das ist eben die harte Arbeit, die es dann da wirklich auch braucht in der Beziehung, ne?
Zumal es ja auch die Familie gar nicht mehr gibt.
Das sind
ja auch Patchwork und.
Genau.
Also ganz individuell, ganz unterschiedlich. Und da zu schauen, was brauchen wir denn? Was tut uns gut? Wie leben wir gut? Da gibt es auch tolle Internetseiten. Also wenn ihr da was braucht oder sowas, schicken wir euch gerne mal so ein paar Tipps zu, wo man auch nochmal schauen kann, was brauchen wir im Moment und wo kriegen wir da Unterstützung oder Tipps, Vorlagen, Ideen.
Genau. Und das ist ja immer so diese eine Seite. Das andere sind ja die Rahmenbedingungen. Ne? Und da kommen wir vielleicht nochmal auf das Stichwort Kinderbetreuung zu. Jetzt machen wir so ein bisschen einen Schwenk. Wir nehmen noch eine kurze Umleitung zum Thema Kinderbetreuung. Wir haben ja in der Beratung, also soweit ich mich erinnern kann, über die 8 Jahre, wo ich das jetzt schon auch mache als Beraterin, die größte Gruppe, also nach Berufen sortiert, sind bei uns tatsächlich Erzieherinnen, die in die Beratung kommen. Oftmals, weil sie halt nicht mehr können oder wollen oder eben mit der Gesamtsituation grundsätzlich unzufrieden sind. Und das in Anbetracht dessen, dass wir eh schon zu wenig Erzieherinnen haben, also wenn wir einen massiven Mangel an pädagogischen Fachkräften, ist natürlich tragisch, dass die sind, den Job auch kaum bis zur Rente machen können, weil eben auch das Arbeitsumfeld so anstrengend ist. Da hattest du auch ein Beispiel.
Ja, erschreckend oder so traurig finde ich auch, wenn dann eine Erzieherin in der Beratung sitzt und sagt, ich mache es eigentlich gerne.
Das ist eigentlich.
Das ist ein Herzensanliegen und ich mache es mit Begeisterung, aber ich kann nicht mehr.
Mhm.
Und das ist jetzt wirklich nur meine Wahrnehmung, das hat sich bei jetzt bei den Beratungen, die mich betreffen oder in meinen Beratungen, sehr gehäuft in letzter Zeit und seit Corona noch mal mehr. Also ich hatte jetzt auch kürzlich eine Erzieherin da, die gesagt hat, ich bin alleine mit 16 Kindern und früher waren wir da zu zweit und noch eine Aushilfe. Und früher war immer so ein Kind mit besonderem Bedarf dabei, um das man sich besonders kümmern musste. Jetzt hat sich das Ganze umgedreht, dass von 16 Kindern eins unauffällig ist, ruhig ist, hört, wenn ich was sage. Und alle anderen 15, da bin ich nur, fühle ich mich wie so eine Wärterin und bin nur dabei, zu gucken, dass das eine dem anderen keinen Schaden zufügt. Mhm. Dann pflücke ich wieder eins vom Schrank oder sonst einem Spielgerät runter, nehme das Spielzeug aus der Hand, mit dem gerade ein anderes geschlagen wird und bin dann nur am Rumrennen. Mhm. Und wenn ich zur Toilette muss, dann muss ich ein Stockwerk höher, dann ein Stockwerk tiefer, weil die räumlichen Bedingungen auch nicht ideal sind, gucken, dass irgendeine Kollegin mal kurz hochkommt, um mich da kurz abzulösen, dass ich zur Toilette kann. Boah, mir wurde beim Zuhören schon ganz mulmig und eng im Hals, und wo ich so dachte, oh, was sind das für Arbeitsbedingungen? Mhm. Ne? Und ich kann es gut nachvollziehen, dass sie dann sagt, ich kann immer, ich stehe lieber ans Band und mache da meinen Job und habe meine Ruhe. Und dann
dachte ich, ja, das ist sicher auch ein überspitztes Beispiel. Ich glaube, ganz so tragisch ist nicht immer, aber das ist, ja, es ist ein Beispiel aus der Beratung, natürlich. Also das kommt tatsächlich zu uns. Und jetzt einfach nochmal, wenn wir auf diese Ressourcen zurückblicken, die eben Familien haben, um verschiedene Modelle auch umzusetzen. Sie brauchen Fremdbetreuung für ihre Kinder, außer sie entscheiden sich dafür, dass die Frau, ich sage jetzt bewusst, die Frau zu Hause bleibt und die Kindererziehung selbst übernimmt. Aber eben da nochmal zu überlegen, man ist ja nicht alleine mit dem Problem, sondern wirklich nochmal überlegen, was machen denn andere Mütter, andere Familien mit ihren Kindern? Können wir uns irgendwie solidarisieren? Können sich vielleicht zwei Familien zusammen ein Au-pair leisten oder unterbringen oder wie auch immer? Ja, also für uns damals war das eine Lösung für 2 Jahre. Also wir hatten 2 Au-pairs, als unsere Kinder klein waren. Das war kein Dauermodell, aber für die 2 Jahre, sage ich mal grob, hat es mein Leben gerettet. Also das war wirklich die einzig gute Entscheidung, weil ich mit den 3 Jungs, ich wäre vermutlich irgendwann Amok laufen, hätte ich nicht ab und zu raus zum Arbeiten dürfen. Ja, also das Geld, das ich verdient habe, hat das Au-pair gekostet, aber das war es mir ganz klar wert. Und diese Entscheidung haben wir damals getroffen. Wie gesagt, als Familienmodell, wir hätten es uns tatsächlich nicht länger leisten können. Also dann kam ja aber zum Glück eben auch die Zwillinge in den Kindergarten, dann sah das ja wieder anders aus und man konnte sich wieder anpassen. Das ist so wahrscheinlich dieses Lebensphasenmodell. Die Kinderbetreuung war dann 6 Stunden am Tag. Dann kommen die in die Grundschule, haben bloß noch 2,5 Stunden Unterricht, ja. Also von, keine Ahnung, 8:30 bis 11:15 Uhr. Und ich denke, wow, und wie soll ich da jetzt noch arbeiten können? Also das war dann wieder so der nächste Knackpunkt, wo wir neu überlegen mussten, wie kriegen wir es denn jetzt wieder hin? Und wer kann denn vielleicht mal die Kinder auch nach der Schule ein Mittagessen machen, bis ich dann vom Arbeiten komme. Also das ist schon eine mega Herausforderung und da echt nochmal der Appell, wie kriegen das andere hin? Ja, zu sagen, Mensch, ich nehme deine Kinder 2 Tage die Woche, nimm du meine 2 Tage die Woche. Also ich glaube, sowas schadet den Kindern nicht. Die sind ja auch wahrscheinlich sogar happy, wenn sie mit Gleichaltrigen mittags spielen können. Irgendwie seid kreativ. Also das ist so mein großer Wunsch oder Appell, tut euch mit anderen in derselben Situation zusammen.
Das ist ja auch eine tolle Idee oder auch wichtig, auch unabhängig von der offiziellen Kinderbetreuung. Ja. Also selbst wenn die funktioniert, da gibt es dann die Urlaubszeit und, oder auch mal das Wochenende, auch da tut es den Kindern ja oft gut, gerade wenn sie keine Geschwister haben, dann zu sagen, Mensch, ich bin dann mal bei den anderen oder so.
Genau.
Das ist, also, das sind wir wieder beim Netzwerken. Ja, und ansonsten ist es ja einfach noch eine ganz, ganz gesamtgesellschaftlich und politisch wichtige Aufgabe zu gucken, wie können wir die Kinderbetreuung, die ja dann auch gesetzlich vorgegeben, beziehungsweise, wie sagt man, ich habe ein Anrecht auf Kinderbetreuung. Ja. Wie lässt sich das umsetzen? Ne? Man kann die ja nicht aus dem Hut zaubern, Erzieher und Erzieherinnen. Und da eben zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass es dass mehr sich begeistern für den Beruf und auch dranbleiben. Also auch gerade die AusbildungsabbrecherInnen sind, das ist ja auch eine hohe Quote.
Ja, die Zulassungsvoraussetzungen sind aber auch schon echt straff. Die, wo ich es immer merke, Anerkennung von ausländischen Fachkräften. Ja, also wenn man viele Erzieherinnen, die das tatsächlich im Heimatland sogar studiert haben, ja, also bei uns ist ja diese schulische Ausbildung, aber in vielen Ländern studiert man Kleinkindpädagogik, aber die bekommen dann bei uns keine Anerkennung, weil irgendwas fehlt oder vor allem auch dieser Anerkennungsprozess unglaublich lange dauert. Also wenn ich da meine Zeugnisse einreiche, muss ich 8 Monate warten, bis ich mal einen Bescheid kriege. Ist es eine Vollanerkennung oder eine Teilanerkennung und was kann ich dann mit meinem Beruf hier in Deutschland machen? Also auch dieser Prozess ist, da stehen wir uns vielleicht selbst im Wege. Natürlich will ich auch nicht, dass irgendjemand daherkommt und meint, der kann meine Kinder erziehen. Wir brauchen schon diverse Standards, gar keine Frage. Aber irgendwie, glaube ich, muss man da auch schauen, dass es da neue Wege gibt. Die PIA-Ausbildung ist ja zum Beispiel so ein neuer Weg, wo man wenigstens in der Ausbildung schon mal Geld verdient, wie in anderen dualen Berufen auch. Ne?
Das gab es ja früher nicht. Definieren?
PIA ist die praxisintegrierte Ausbildung und funktioniert eben wie die meisten anderen dualen Ausbildungen auch. Also ich arbeite schon in der Kita und gehe also 2-3 Tage die Woche und gehe an den anderen Tagen zur Berufsschule, so wie das eben die Bäckereifachverkäuferin, die Bürokauffrau auch machen. Ursprünglich ist die Erzieherinnenausbildung, und das machen tatsächlich immer noch ein Großteil aller, 3 Jahre Schule, in der ich kein Geld verdiene. Und erst im 4. Jahr, im Anerkennungsjahr, kriege ich dann grob 1200 Euro. Ne? Und wer will schon 3 Jahre nichts verdienen, während alle anderen Azubis wenigstens diese 500, 600, 700, 800 Euro im Monat haben? Ja? Das ist ein großer Unterschied. Also an Attraktivität kaum zu unterbieten für dieses Modell. Mhm. Und PIA-Plätze gibt es tatsächlich viel zu wenig. Also das, ja, das sollte einfach, wie gesagt, umgedacht werden, neue Strukturen aufgebaut werden. Es ist viel im Wandel, haben wir schon gehört. Auch der Verdienst bei den Erzieherinnen steigert sich. Trotzdem, um da jetzt einfach nochmal Kinderbetreuung abzuschließen, überlegt euch auch, was für Alternativen es dazu gibt für eure Lösung.
Ja,
genau. Jetzt stocken wir hier, ne? Atmen. Ich wollte vielleicht noch zum Thema Vereinbarkeit aus der Beratung nochmal so eine Frage, die tatsächlich oft kommt, ist die nach der Benennung von Kindern im Lebenslauf. Ne? Soll ich die denn da reinschreiben oder nicht? Ulrike, was hast du für eine Meinung? Ja, nein?
Ich würde es auf jeden Fall reinschreiben. Wichtig ist ja für einen potenziellen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin zu wissen, sind die Kinder gut betreut?
Genau. Und ich finde, also ich bekräftige das, ich finde auch, sie gehören rein. Die Kinder gehören nämlich zum Leben dazu und die machen aus einer Frau auch eine Mutter mit dieser oder aus einem Mann auch einen Vater, ganz klar. Und die Verpflichtung, die dahinter steckt, zählt auch. Für einen Arbeitgeber ist tatsächlich auch oft spannend, wie alt die Kinder sind. Mhm. Wenn es nämlich zum Beispiel um so Kindkranktage geht, weil die hat man nur den Anspruch, bis die Kinder 12 sind. Und dann ist der Arbeitgeber in Anführungszeichen fein raus. Da geht man davon aus, ein krankes Kind älter als 12 darf auch mal allein zu Hause bleiben und man kommt trotzdem zur Arbeit. Ja, also ich würde es unbedingt mitbenennen. Es gibt vielleicht manchmal Gründe, es nicht zu tun. Also so diese richtige Antwort gibt es nicht. Ja, wir beide sind eher dafür, ne? So kann man es schon sagen.
Auf jeden Fall. Also auch diese Kompetenzen, die man als Mutter oder wie auch als Vater erwirbt, mit denen dann auch zu punkten. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns, wenn es um Stärken geht oder wenn dann Frauen kommen, die nach einer Familienphase, die mehr oder weniger lang ist, sagen, ja, ich möchte wieder zurück in den Beruf oder in einen neuen Beruf, was auch immer. Und dann zu sagen, ich war ja nur 5 Jahre, 10 Jahre zu Hause.
Hausfrau.
Ja, Hausfrau, nur. Und dann sagen, ja, was heißt nur? Also was erwirbt man da für Kompetenzen? Mhm. Welche Belastbarkeit und Flexibilität brauche ich denn da? Ne?
Priorisierung, sage ich immer. Welches Kind schreit am lautesten? Schlechtes Beispiel. Ja, oft begleiten das ja die Mütter dann auch. Ja, wir legen uns auf Mütter fest. Ich muss ja nicht immer sagen, dass es auch Väter gibt, die sich engagieren.
Ach, zu uns kommen ja auch die Frauen.
So ist es, genau. Die engagieren sich häufig ja auch ehrenamtlich, ja, oder sind eben im Elternbeirat und machen da ihren Beitrag zur Gesellschaft, ja. Und das ist auch ganz wertvoll und das darf man nicht unter den Teppich kehren. Also die wirklich wenigsten Frauen, glaube ich, sind jetzt einfach Hausfrau. Das ist, viele überbrücken diese Zeit ja mit Minijobs und machen dieses und jenes. Also ich war eine Zeit lang, damals, das kann ich auch sagen, bei Lidl und habe immer diese Aktionen für Montag und Donnerstag eingeräumt. Das ist wirklich keine attraktive Arbeit. Aber den Einblick, den ich bekommen habe, nämlich in diese Lieferkette, wir dürften dieses Hochregallager anschaut und auch dieses Tiefkühllager, nur ganz spannender Fakt, den ich damals gelernt habe, da gibt es ja Männer, die in diesen Tiefkühllagern arbeiten und dieses Waren kommissionieren, aber die dürfen nicht länger als, ich glaube, es waren 26 Minuten oder so als Pause machen, weil dann deren Körpertemperatur zu sehr ansteigen würde. Sowas erfährt man nur, wenn man bei Lidl arbeitet. Und ich fand zum Beispiel auch spannend, im Backoffice dieser Zettel, auf dem stand, wie viel Warenwert in dem Monat geklaut wurde. Ja, also die machen ja regelmäßig Inventur und dann fehlt Betrag X, der einfach so zur Tür rausging. Also das sind so Zahlen, die hätte ich ja eigentlich im Leben so nie gesehen, hätte ich nicht diese paar Monate bei Lidl gearbeitet. Und dann ist eben auch die Frage, wann passt was zur Lebensphase? Und bei uns war es eben damals dieser Minijob, weil das dann abends stattfand. Da war mein Mann schon von der Arbeit zu Hause. Und so hat man einen anderen Erkenntnisgewinn, den man sonst halt nicht gehabt hätte. Und dann ist die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich denn dahin? Und was passt jetzt gerade?
Ja, ich dachte gerade so an auch Beratungssituationen, wenn dann jetzt mal eine Frau mit Mitte 40 oder auch mit Mitte 50 vor mir sitzt, wo ich dann sage, ja, egal wie sie sich entscheiden, für welche Stelle, das muss ja nicht bis zum Renteneintrittsalter sein.
Genau.
Also auch wenn sie jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur noch 10 Jahre haben bis zum wahrscheinlichen Renteneintrittsalter, da können sie auch nochmal was anderes machen.
Ja.
Das ist keine Lebensentscheidung. Und vor allem auch bei jungen Frauen, das finde ich immer erstaunlich, wenn dann eine 30-Jährige da sitzt und sagt, ja, aber ich bin ja schon so alt. Und ich sage, ja, ist ja relativ.
Ja.
Und sie haben noch so und so viele Jahre Arbeitszeit vor sich und da können sie noch so viel machen. Das kann in eine ganz andere Richtung gehen, egal wie sie sich entscheiden, ne?
Oh ja, da möchte ich nochmal kurz an die Unternehmen appellieren, eben auch diese Frauen, ich sag mal ganz grob um die 40, die eben auch eine neue Idee für ihre berufliche Zukunft haben. Also viele sind ja in der Ausbildung, weil das damals Mama und Papa gut fanden, für einen Beruf sich entschieden. Dann ist diese Familienphase, also die Kinder sind schon aus dem Gröbsten raus. Und dann überlegt man sich mit 40, will ich in den Job zurück oder will ich das weitermachen, bis ich in die Rente komme? Und da kann man auch nochmal überlegen, Mensch, nee, vielleicht will ich echt die Branche wechseln. Und dann hat man noch 25 Arbeitsjahre vor sich. Mhm. Das sind mega wertvolle Mitarbeiterinnen. Die können zur loyalsten Mitarbeiterin überhaupt werden, wenn ich mal kurz in diese Person im Quereinstieg investiere und sage, ja, halbes Jahr Training on the Job, wir geben dir die Chance. In einem halben Jahr bist du eine wertvolle Mitarbeiterin für uns. Ja, und das ist so dieses Geben und Nehmen und auch der Fokus von den Unternehmen zu sagen, ja, also diese Frauen, die bringen schon was mit. Die haben auch viel gemacht.
Auf jeden Fall.
Mhm. Und die kriegen wir in der fachlichen Kompetenz bei uns intern so weit, dass sie dann eben alles Mögliche machen können.
Und das hören wir ja auch schon von Unternehmen, die dann sagen, wir brauchen nicht die 1-0er-Absolventen, wir brauchen Menschen, die zu uns passen. Und wir investieren da gerne selbst. Ist noch nicht überall der Fall, aber es ist immer häufiger der Fall. Und das finde ich auch sehr beruhigend.
Mhm.
Und man sagt ja auch gerade, was das Alter angeht, Die Jungen sind schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung.
Genau.
Und dass eben diese auch diese Lebenserfahrung, die jetzt vielleicht fachlich nicht unbedingt notwendig ist, aber doch für so ein Team ganz wichtig ist, auch so diese Diversität, eine Vielschichtigkeit, auch was das Alter angeht, das wird immer wichtiger und immer mehr Unternehmen sehen das auch.
Ich glaube, das war so ein schönes Schlusswort, oder?
Noch nicht ganz. Wir haben noch einen kleinen Werbeblock.
Ulrike hat
Veranstaltung, ja?
Das stimmt natürlich. Nee, aber zum Thema Vereinbarkeit, glaube ich, können wir das heute echt nochmal so stehen lassen. Es sind einfach viele Faktoren, die da Einfluss haben. Und da darf man gut und gern drüber nachdenken. Werbeblock Juli, oder?
Juli,
jetzt,
ja.
So mit Blick auf Veranstaltungen, die anstehen. Wir haben, ich muss kurz schnaufen, Werbeblock. Ihr dürft mitdenken. Was steht denn so an? Wir haben am 12. Juli ab 17 Uhr 100 Minuten IT, wie Algorithmen und KI unser Leben bestimmen und was wir darüber wissen sollten. Verschiedene Impulsvorträge, wo es um eben Algorithmen im Alltag geht. Was kann KI? Wie verändert es unsere Arbeitswelt? ChatGPT als nur ein Beispiel, das ja gerade auch durch alle Medien vorwärts und rückwärts geht. Was sind denn aber auch Chancen und Risiken für Bewerber? Also wenn wir jetzt mal so an dieses Recruiting denken und Online-Bewerbungen, was steckt da dahinter? Haben wir einen coolen Input, glaube ich. Und dann haben wir aber auch noch ein Beispiel von der Firma Bechtle mit Standort Neckarsulm, die tatsächlich diesen Quereinstieg in die IT ermöglichen. Mhm. Ne? Also da haben wir auch noch so ein Good Practice.
Das andere,
ja,
mag vielleicht Ulrike kurz vorstellen.
Ja, nämlich, das machst du noch. Du hast es gerade vor dir liegen. Ja.
Nämlich eine Premiere. Also wir arbeiten jetzt schon wie viele Jahre zusammen, Ulrike?
5,5 Jahre.
Wow. Also du bist ein bisschen nach mir zur Kontaktstelle gekommen, aber doch auch schon.
5,75 Jahre.
Schon echt lange. Und zum allerersten Mal machen wir einen gemeinsamen Workshop.
Ja, da freue ich mich total drauf.
Genau. Wir machen einen Women's Empowerment Workshop. Und es geht darum, dass ihr eure Stärken erkennt und dann natürlich die Berufswelt erobert. Das ist so ein Schlagwort, ne? Aber wir werden uns einen Abend über grob 3 Stunden drüber unterhalten, was denn so in euch steckt und wie ihr das am besten präsentiert. Und da haben wir, glaube ich, beide einen großen, ja, einen Fundus an Tools und Werkzeugen und viele Ideen. Und wenn ihr das aushaltet, uns beide an dem Abend zu genießen, dann meldet euch fix an. Das ist Dienstag, 18. Juli.
Wir haben so viele Ideen, müssen nur noch streichen, was wir davon nicht machen. Ja?
Oder vielleicht Teil 2, wer weiß.
Genau, genau. Also das war...
Ja, meldet euch an. Kommt vorbei, wir freuen uns. Und damit tschüss für heute, oder?
Frau-und-Beruf-rt.de, klicken auf Veranstaltungen. Tschüss, macht's gut, alles Gute euch.